So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauerinnen der Thüringer Lokal-TV-Sender von Altenburg bis Suhl. Thilo Kummer ist bei uns heute in Gotha beim Gotha-Lokalsender Oskar am Freitag TV. Aber für alle Lokalsender führen wir natürlich ein Gespräch mit ihm, denn der Thüringer Umweltminister, ja, der hatte einen interessanten Sommer hinter sich und Spätsommer vor sich. Was ist denn im Augenblick, Herr Kummer, die drängendste Aufgabe? Hitzebewältigung, Gewässerschutz, das generelle Umweltproblem im Thüringer Wald? Also an Arbeit mangelt es ja nicht, oder?
Das ist wahr. Das geht los vom Brand in Meusewitz, wo ein ehemaliger Kohletagebau brennt und wir nicht rankommen. Die Befürchtungen sind, dass es Jahre dauert, bis wir das alles richtig im Griff haben. Was aber auch nochmal deutlich macht, was diese Form von Energieerzeugung für Nachwirkungen haben kann. Ja, die extreme Trockenheit, die in Thüringen nicht ganz so drastisch merkbar ist wie im Rhein, weil der Rhein eben auch aus den Alpengletschern kein Wasser mehr kriegt, weil die faktisch nicht mehr da sind. Aber Menschen deutlich zu machen, das sind Phänomene, das ist nicht ab dem nächsten Jahr anders, sondern das ist wirklich seit vielen Jahren eine gleichbleibend steile Kurve nach oben. Und die macht was mit unserem Lebensraum, die verändert unsere Umwelt in einer so gravierenden Geschwindigkeit, dass wir eigentlich alle Kraft, die wir haben, nehmen müssten und müssten versuchen, Vorsorge zu treiben. Das tun wir aber gerade nicht. Das ist was, das treibt ein Umweltminister um. Da versucht man immer wieder auf die Themen aufmerksam zu machen. Bei Hitze einfach auch mal Menschen zu sagen, sorry, ihr müsst das ernst nehmen, wenn es heiß ist. Ihr könnt euer Kind nicht im Auto lassen. Ihr könnt eure Haustiere nicht im Auto lassen. Ihr müsst regelmäßig was trinken. Und Mineralien fehlen dann auch noch, weil man schwitzt. Die schwitzt man aus. Und das ist für die eigene Gesundheit wichtig. Auch das sind Themen, die müssen wir mit rübertragen. Da arbeiten wir auch mit dem Sozialministerium zusammen. Ja, Fakt ist, um sehr schnell für all die Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden sind, angefangen von extremer Trockenheit über Wassermangel bis hin zu Starkregen und Hochwasser auf der anderen Seite, um all das sehr schnell zu bearbeiten und Schutzmaßnahmen auf den Weg zu bringen, da bräuchte man sehr viel Geld und Kraft. Und das wird dem Bereich leider zurzeit nicht zur Verfügung gestellt, weil die gesellschaftlichen Prioritäten woanders liegen.
Darauf kommen wir nochmal, aber bleiben wir mal beim Thema Hitze. Sie hatten ja vor wenigen Tagen zusammen mit Sozialministerin Katharina Schenk eine Regierungsmedienpressekonferenz gegeben. Da ging es vor allem um das Thema. Was sind denn aus Ihrer Sicht die wichtigsten Dinge, die Thüringen zumindest beginnen kann oder tut, um sich dem Thema zu stellen?
Wir machen auf der einen Seite erstmal auf die Entwicklung aufmerksam. Und das ist ganz wichtig, gerade wenn man Dinge auf den Weg bringt, die eine längere Planung und Umsetzung brauchen. Also ich sage mal Baumaßnahmen. Wenn ich heute ein Gebäude baue, muss ich ganz anders rangehen. Ich muss eben das Kühlen auch mitdenken, als wenn ich das vor 20, 30 Jahren noch gemacht habe. Und das trifft nicht nur den öffentlichen Bau, den Bau von Kindergärten, Krankenhäusern, Pflegeheimen. Das trifft eben auch den privaten Bau. Mir hat ein Handwerksunternehmen gesagt, wir bauen deshalb gerade so viele Wärmepumpen ein, weil sie eben auch kühlen kann. Und das ist für die Menschen heute die entscheidende Frage. Ja, und solche Dinge mit auf dem Schirm zu haben, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Wir helfen mit interaktiven Karten. Wir beschreiben also, wie entwickelt sich bei euch zu Hause die Temperatur, wie entwickelt sich der Wasserabfluss. Wir haben eine Starkregenkarte ins Netz gestellt. Da kann jeder für sein Grundstück gucken, was passiert hier bei einem Starkregenereignis. Ich habe neulich dem Landtagspräsidenten mal gesagt, für seine Pläne an Landtag noch was dran zu bauen. In dem Bereich an der Arnstädter Straße steht bei Starkregen das Wasser 2 Meter hoch. Das wird zum Problem, wenn ich da was hinbaue. Das heißt aber auch für die Feuerwehr, die dann eventuell irgendwo Menschen retten muss, dass er auf dieser Hauptstraße nicht mehr langfahren kann. Das sind alles Dinge, die muss man vor Augen haben und da hilft schon mal Wissen. Ja, und diese Kartenwerke, die wir dort erarbeiten, diese Informationen, die wir erarbeiten, ins Netz stellen, das ist erstmal eine Grundlage dafür, um daraus anschließend Handeln abzuleiten. Wir helfen natürlich auch mit Hitzeschutzmaßnahmen. Es gibt den Klimapakt zwischen Freistaat Thüringen und den Kommunen, wo wir jedes Jahr 30 Millionen Euro für die Kommunen auf die Einwohnerzahl bezogen zur Verfügung stellen. Da haben die eine Positivliste von Maßnahmen, die sie daraus ableiten können. Ob das ein Sonnensegel auf dem Schulhof ist oder ein Trinkbrunnen in der Stadt, je nachdem, die Kommune weiß selbst am besten, wie kann ich Menschen helfen. Und diese Themen können damit eben finanziert werden. Ja, und am Ende geht es natürlich auch um größere Maßnahmen, unsere Flüsse zu renaturieren, Wasser in der Landschaft zu halten, Talsperren zu erhalten. Alles solche Themen, die liegen dann auch noch mit dahinter. Die Wasserversorgung wieder zukunftsfest aufzustellen, die ist es in 20% Thüringens leider nicht mehr. Das sind Aufgaben, wo wir dann gemeinsam mit der kommunalen Seite sehen müssen, wie kriegen wir das geschultert. Aber erstmal das Problembewusstsein zu haben, ist ganz wichtig. Ich war neulich völlig von den Socken, als mir gesagt wurde, eine neue Trinkwasseraufbereitungsanlage, zum Beispiel um die Talsperre Schmalwasser wieder ins Trinkwassernetz einzubinden, braucht 5 Jahre, bis sie fertig ist. Manchmal weiß ich nicht, ob wir so viel Zeit noch haben.
Und was leiten Sie für Ihre eigene Politik daraus ab?
Wir müssen
wächst die Ungeduld oder sagen Sie, wir nehmen das, was wir können und machen das, was wir können? Oder geht man pragmatisch vor und sagt, was nicht ist, ist nicht? Wie macht der Minister das? Denn Sie haben ja am Anfang, das ist ja auch ehrenwert gesagt, für alles, was Sie tun sollten, müssten vielleicht sogar, gibt es gar nicht genug Geld. Also wie handelt man dann? Was macht der Minister dann? Macht er die Augen zu? Macht so auf der Liste oder wie handhabt er es?
Der Minister guckt sich die Liste an und setzt Prioritäten. Das ist die eine Seite. Ich muss mich von der einen oder anderen Sache trennen und muss dafür einen Schwerpunkt an einer anderen Stelle setzen. Ich habe aber auch die Möglichkeit, auf Bundesebene ein Stück weit hinzuwirken, dass unsere Themen ernster genommen werden. Ich hatte heute erst ein Gespräch nochmal mit Carsten Schneider, wo es darum ging, dass wir eigentlich eine Grundgesetzänderung bräuchten, um für diese Umweltthemen eine eigene Gemeinschaftsaufgabe zu formulieren, dass der Bund also direkt Geld dafür geben kann. Das gibt es bisher nicht. Wir kriegen zwar viele Forderungen von der Europäischen Union, dass wir was tun sollen, um unsere Schutzgebiete wieder auf Vordermann zu bringen, dort, wo sie uns abhanden kommen. Und ich sage mal, auch der Klimawandel sorgt dafür, dass uns Schutzgebiete von der Zielstellung, die wir da drin haben, abhanden kommen. Aber ein Geld wird im Regelfall nicht mitgegeben. Das muss man deutlich machen. Aber ansonsten priorisieren wir. Und ich sage mal, im Bereich Talsperren, die ja so wichtig sind, um Wasser in der Fläche zu halten, haben wir einen Weg gewählt, wo vielleicht irgendwann mal jemand sagen wird, so richtig finanziell nachhaltig war das nicht. Aber wenn ich den nicht vom Finanzministerium bewilligt bekommen hätte, würden wir einige Talsperren aufgeben müssen. Und so haben wir uns verständigt, dass ich einen Kredit aufnehmen darf. Wir gehen jetzt mit 40 Millionen Euro jährlich in die Talsperrensanierung und können die damit durchfinanzieren. In der Vergangenheit ist diese Sanierung immer und immer wieder geschoben worden. Selbst wenn das Landesverwaltungsamt gesagt hat, es gibt ein Versagensrisiko des Absperrbauwerks, der Damm droht also umzukippen, ihr müsst hier dringend was tun. Jetzt gehen wir die Probleme an, nehmen Kredite dafür auf, finanzieren die Kredite halt über 36 Jahre aus dem Landeshaushalt ab, wohl wissend, dass in ein paar Jahren die nächste Talsperre kommen kann. Aber ich hoffe, dass das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieser Einrichtungen ein Stückchen wächst und dann auch das Geld wieder zur Verfügung steht.
Stichwort Bewusstsein, die Thüringer Lokalsender oder besser gesagt, die Kollegen von Salve TV haben einen sehr preisgekrönten Film über den Thüringer Wald gemacht und dabei auch festgestellt, bei den Diskussionen, bei einigen war ich dabei, bei den Vorführungen, dass durchaus das Emotionen auslöst. Sie sind selber unterwegs gewesen. Ist das Bewusstsein, wie sollte man es formulieren? Wächst es? Wächst auch die Sorge um Wasser, um Wald, um Natur generell? Oder ist es eher ein ländliches Problem?
Es wächst die Sorge. Also ich sag mal, zumindest bei den Menschen, die regelmäßig mit Wald zu tun haben, ist das Problem greifbar. Ich meine, wer aus seiner großen Stadt nicht rauskommt, mag das vielleicht nicht so zu erfahren. Aber wenn ich selber durch einen Wald gehe und der ist noch grün, ich merke aber, da gibt es kein Waldinnenklima mehr. Es ist also nicht kühler geworden, als ich reinkam und mir rieseln die Nadeln in den Nacken. Dann weiß ich, da ist was Gravierendes passiert. Wenn ich in so einem Sommer wie jetzt über eine Wiese gehe und ich habe keine nassen Füße mehr, weil es keinen Tau mehr gibt, dann weiß ich, da passiert was. Da sterben Pflanzen. Da stirbt unsere Umwelt. Dann habe ich einen Erkenntnisgewinn. Und ich glaube, den haben inzwischen viele. Die Frage ist, wie man am Ende zu einer gemeinsamen Problemlösung kommt. Weil das, was ich daraus ableite, das ist bei vielen Leuten ein sehr bunter Blumenstrauß. Ich bin sehr froh, dass Thüringen Forst jetzt zum Beispiel eine Baumartenempfehlung grundstücksscharf für alle in Thüringen auf den Weg bringt. Wir haben zum Glück, weil die DDR flächendeckend Bodendaten erhoben hat, ein sehr umfangreiches Wissen über das, was uns an Boden gegeben ist. Das gibt es in alten Bundesländern nicht, da hätte das aus eigentumsrechtlichen Gründen gar nicht stattfinden können. Und dementsprechend können wir jetzt wirklich genau sagen, an der Stelle passiert das und mit dem Boden könnt ihr folgende Baumarten mit hoher Wahrscheinlichkeit zukunftssicher pflanzen. Und damit eröffnen wir Menschen die Möglichkeit, auch eine Entscheidung zu treffen, wo will ich wirtschaftlich hin, aber eben auch mit einem guten Gewissen was zu tun, dass das eine Zukunft hat. Weil einfach loszugehen und einen Baum zu pflanzen, das hilft nicht. Ich war neulich in einer Eichenversuchsfläche im Revier Wartburg. Die Traubeneiche von vor Ort ist am schlechtesten gekommen auf der Fläche. Die hatte die schlechtesten Chancen. Die Traubeneiche aus dem Rheintal, die kommt unter den gegenwärtigen Klimabedingungen dort am besten voran. Und wenn man dann in die Zukunft schaut, weiß man, wir liegen wahrscheinlich irgendwann mal in einem Bereich wie in Südfrankreich. Und das alles mit im Kopf zu haben, nicht mit Schnellschüssen zu handeln, sondern überlegt und zu sagen, okay, wir gucken, lassen erstmal Natur ein Stück weit machen, weil die weiß auch häufig, was sie tut, und helfen ein Stückchen mit, indem wir noch andere Baumarten gezielt mit einbringen, in der Hoffnung, dass irgendwas davon überlebt, wo wir noch nicht genau wissen, was wird es sein. Aber eine große Vielfalt gibt uns am Ende eine Chance. Ja, das ist so ein Stück ein Punkt, wo ich hoffe, dass es uns gelingt, zu vermitteln, warum wir was tun. Denn das ist ganz wichtig. Wenn Menschen nicht wissen, warum machen die denn in dem dichten Fichtenbestand, den wir jetzt oben auf dem Rennsteig noch haben, plötzlich Holz? Ist doch jetzt so viel Holz abgeschnitten worden. Warum tun die das? Ja, und sie tun es, um Licht reinzubringen, damit eben Laubbaumarten eine Chance haben, hochzukommen. Ja, wenn ich das nicht vermittle, kriege ich tatsächlich eine Abwehr aus der Bevölkerung, die sagen, die zerstören den letzten noch vorhandenen Fichtenwald. Aber auch der hat keine Chance. Und deshalb müssen wir eben an die Zukunft dieses Waldes denken. Weil ohne Schatten haben es Bäume ganz schwer hochzukommen.
Dann haben Sie ja die ersten, ja, noch nicht mal 2 Jahre hinter sich. Bis 29 ist auch noch ein bisschen Zeit. Was will denn der Minister bis zum Ende der Legislatur geschafft haben?
Ich habe ein paar Schwerpunktthemen. Das eine, das Energiegesetz, hoffe ich, wird noch im August im Kabinett sein, wo wir einen wahrscheinlich etwas unerwarteten Weg gehen. Man hat als Land nicht so viele Möglichkeiten, energierechtlich was zu steuern, weil der Bund vorgibt, wie viele Windkraftanlagen sollen kommen, der gibt vor, wie sind die Ausschreibungen, wie sind die Vergütungen, der regelt, wer die Netze plant. Da habe ich als Landesgesetzgeber quasi nur am Katzentisch eine Rolle. Aber was wir machen können, ist zu sagen, wer darf denn agieren? Und ich glaube, es ist auch eine Frage der Demokratie, wenn erneuerbare Energien von Akteuren vor Ort errichtet werden. Und deshalb setzen wir ganz stark darauf, die Kommunen zu stärken, den Kommunen das Handeln zu ermöglichen, mit der Transformation der Energieerzeugung Geld zu verdienen und regionale Wertschöpfung zu begreifen, selber für ihre Bürger was zu tun. Und was wir auch machen, ist zu beschreiben, dass wir Thüringen aus eigener Kraft versorgungssicherer aufstellen, als wir es in der Vergangenheit waren. Und am Ende auch preiswerter, wenn wir alle zusammenhalten. Ich kann nämlich den Strom aus einer Freiflächenphotovoltaik und aus Windkraft, der im Moment in Ausschreibungen für 6 Cent zu haben ist, in etwa pro Kilowattstunde, kombinieren mit Biomasse, die in Thüringen auch vorhanden ist, und kann damit die Lücke zwischen Photovoltaik und Wind füllen, kann also einen Reservekraftwerkspark zum Beispiel auf Basis von Holz mir zulegen oder von Biogas. Und Holz ist im Energiepreisbereich noch unter 6 Cent zu haben. Und das macht nochmal deutlich, es geht am Ende auf. Wenn wir das Ganze noch mit Speichern und mit einem klugen Netzausbau voranbringen, können wir hier viel tun, um wieder zu günstigeren Energiepreisen zu kommen und sind auch noch, wenn wir quasi Thüringer Insellösungen mit im Kopf haben, also dort, wo ich eine Fernwärmeversorgung habe, dass ich da eine Power-to-Heat-Lösung hinsetze, also quasi einen großen Wassertopf mit einem Tauchsieder drin, der Netze entlasten kann, bevor ich dann eine Windkraftanlage abschalten muss und deshalb mit Überschussstrom günstig arbeite. Und wenn ich daneben noch ein Holzheizkraftwerk setze, dann kann es mir auch nicht passieren, wenn ich ein Problem im Höchstspannungsnetz habe, wo Deutschland in den Blackout geht, dass ich unten ohne Strom dastehe. Wir haben alle im Januar Berlin erlebt. Diese Frage, dass sowas auch manchmal gezielt durch einen Angriff von Extremisten oder von außen passieren kann, die steht ja durchaus im Raum. Und deshalb denke ich, kann ein solches kleinteiliges Energiesystem perspektivisch tatsächlich das sicherere sein. Und das sind Themen, die versuche ich an Bevölkerung ranzubringen. Suche regionale Akteure. Es haben sich schon viele Gemeinden in Thüringen auf den Weg gemacht. Und denen erleichtern wir mit dem Energiegesetz das Handeln, indem wir sagen, auch eine Gemeinde selbst, die kein Stadtwerk hat, darf eine Windkraftanlage haben, um damit ihren Kindergarten mit Strom zu versorgen, ihre Wohnungsgesellschaft mit Wärme und sich selbst zu finanzieren.
Wie frustrierend ist das? Ich muss einfach mal nachfragen, wenn Steffen Schürz, der Infrastrukturminister, aufs kommunale Investitionsprogramm verweist, dann kann er konkrete Zahlen nennen, sagen, dafür haben wir, Achtung, Übertreibungsmittel der Anschaulichkeit, 70 Brücken gebaut und 26 Straßen und das und das und das. Frau Meissner könnte die Justizangelegenheiten nennen. Herr Tüschner hat gestern bei seiner Pressekonferenz auf die Lehrerzahlen verwiesen und der Umweltminister kann immer nur sagen, wir müssen das machen, um das zu erreichen, aber schwierig, immer konkret zu sagen, das haben wir schon erreicht. Ist das manchmal nervend?
Sie unterschätzen das Umweltministerium. Ich glaube, ich habe den vom Anteil her größten Investitionshaushalt des Landes. Von den reichlich 300 Millionen meines Haushalts gehen 2/3 in Investitionen. Wir investieren in Talsperren, wir investieren in Hochwasserschutzanlagen. Also vom Prinzip, wir fangen jetzt im Herbst an, die Staumauer in Straußfurt für das Hochwasserrückhaltebecken 1 Meter zu erhöhen. Insgesamt planen wir aktuell an der Unstrut eine Renaturierungs- und Hochwasserschutzmaßnahme, die im ganzen Unstrutgebiet dann für einen 100-jährigen Hochwasserschutz die Einwohner schützt und gleichzeitig der Unstrut wieder mehr Raum gibt, dass die Unstrutaue auch nicht so entwässert wird, was dann auch wieder für die Landwirtschaft positiv ist. 400 Millionen Euro. Also Hochwasserschutz Eisenach, damit Opel geschützt ist, damit die Stadt geschützt ist. Alles Großprojekte. Die Talsperren, ich habe vorhin gesagt, 40 Millionen Euro im Jahr, die wir aktuell reinstecken, nur in den hoheitlichen Bereich bei den Talsperren, da rede ich jetzt nicht von den Trinkwassertalsperren. All das sind Investitionen, wo das Umweltministerium in der Liga des Infrastrukturministeriums durchaus mitspielen kann. Klar wünscht man sich mehr Geld für seine Themen, aber wir haben tatsächlich auch einiges, was wir auf den Weg bringen können.
Das unbesehen, so war es auch eigentlich gar nicht gemeint, zu unkonkret, nämlich gefragt, dass es bei Ihnen deutlich länger dauert, bis sich positive Folgen zeigen. So meine ich das, ne? Dass man den Leuten immer wieder sagen muss, wir machen das, um das und das zu erreichen. Ne? Und Sie haben es ja eben schon, das beste Beispiel, Unstrut, auch mit dem Gewässerschutz. Ne? Du siehst ja Maßnahmen kurzfristig gar nicht oder selten. Ne? Also mit anderen Worten, Plan ist da, Verwirklichung der Pläne läuft. Was würden Sie gerne mehr tun und können es nicht?
Geschwindigkeit von Umsetzung ist tatsächlich ein Problem. Also ich war jetzt an der Weißen Elster. Wir haben dort gefeiert, dass wir einen Planfeststellungsbeschluss für eine Hochwasserschutzmaßnahme haben. Der Plan für die Hochwasserschutzmaßnahme war 2012 fertig. 2013 gab es dort ein Jahrhunderthochwasser. Es hat bis heute gedauert, bis dann endlich die Planung abgeschlossen und beschlossen werden konnte, weil es aus der Region von Betroffenen Klagen gegeben hat. Wo ich mich manchmal frage, Leute, habt ihr nicht gesehen, was für eine Gefahr dort droht? Ja? Und da ist eben wirklich nochmal wichtig, wir brauchen mehr Verständnis der Bevölkerung für das, was notwendig ist, auch abgeleitet aus dem, was hier aktuell passiert. Weil nur dann können wir langfristig Erfolg haben. Es sind auch Maßnahmen, ob das ein Waldumbau ist, wo ich 30, 40, 50 Jahre Kraft reinstecken muss, um das auf den Weg zu bringen. Ob das ein Umbau der Energieversorgung ist, wo ich Abschreibungszeiten von Kraftwerken habe von 40 Jahren. Also ich brauche über eine lange Zeit eine verlässliche Politik, Und umso wichtiger ist es eben auch für das, was man tut, Mehrheiten zu gewinnen. Und das gehört eben bei uns mit dazu. Das ist ein schwerer Gang. Ich habe neulich die ganzen Bürgerinitiativen gegen Windkraft zum Beispiel zu mir ins Haus eingeladen, um mal mit ihnen drüber zu reden. Wo sind die Probleme? Was können wir gemeinsam tun? Wie können wir irgendwo auf einen gemeinsamen Nenner kommen? Weil niemand will unsere Landschaft zerstören, aber alle wollen auch eine Energieversorgung haben. Und Energieversorgung ist immer mit Eingriffen in Natur verbunden. Und da gemeinsam einen vernünftigen, praktikablen Weg zu finden, wo man dann am Ende sagt, ja, okay, unter den Prämissen kann ich den mitgehen. Ja, das ist eine wichtige Aufgabe und die muss uns am Ende gelingen.
Ja, die Kollegen auch der südlichen Sender, die kennen das auch. Der Windkraft im Thüringer Wald sorgt gerade für große Diskussionen unterhalb der A4, ich sag's mal so. Verständlich?
Na klar. Also ich sag mal, dass der Thüringer Wald von Energieerzeugung geprägt war, war das letzte Mal 1700. Deshalb haben wir im Übrigen auch die ganze energieintensive Industrie dort. Weil Holz war damals der Energieträger. In der Metallverarbeitung, im Bergbau, in der Glas- und Keramikindustrie. Das ist alles damals angesiedelt gewesen, hat dafür gesorgt, dass der Thüringer Wald dann plötzlich kahl war. Das war der Beginn der Erfindung der nachhaltigen Forstwirtschaft, weil man begriffen hat, wir müssen was tun, um wieder einen Wald hinzubringen. Ja, und dann hat man irgendwann mit Kohle, mit Atomkraft, mit Öl und Gas die Energieversorgung sichergestellt und damit geht es jetzt nicht mehr weiter. Wenn ich mir die Tagebaulandschaften angucke, in Thüringen ist schon lange keine Kohle mehr abgebaut worden, aber eben auch im Lausitzer Revier, wir kriegen im Moment die Tagebaue nicht mehr voll. Diese Löcher sollen ja alle geflutet werden, dass die Ränder nicht einbrechen, dass die Ortschaften am Rand nicht reinfallen. Wir haben das Wasser gar nicht mehr dafür. Und ursprünglich ist ja aus dem abgepumpten Wasser, damit ich da die Kohle unten abbauen kann, die Spree aufgefüllt worden. Berlin hat sich an diese Wassermenge gewöhnt. Jetzt bräuchte ich die ganze Spree, um diese Tagebau-Restlöcher permanent mit Wasser zu halten, weil eben Verdunstung höher ist als das, was in Niederschlag kommt. Wovon soll Berlin noch Wasser kriegen? Das sind alles Themen, die wir bearbeiten müssen, wo aber der Thüringer im Wald in der Vergangenheit nicht betroffen war. Die war noch nicht vom Uranbergbau in Ostthüringen betroffen und den rund 7000 anerkannt Krebstoten durch diesen Uranbergbau. Die können sich nicht mehr daran erinnern, das habe ich selber in Suhl erlebt, dass es in Suhl in den 50er Jahren Uranbergbau gab und dass es da keine Sanierung gegeben hat und dass die am meisten strahlende Halde dieses Uranbergbaus bei der Errichtung des Gewerbegebiets Suhl-Friedberg verschwunden ist. Das wissen da auch die wenigsten. Und welche Folgen das vielleicht für die eigene Gesundheit hat, wenn im Keller dieses Material eingebaut worden sein sollte. Auch das diskutiert niemand. Und das sind halt die Themen, man muss das mal ein Stückchen zusammenbringen, man muss sich das verinnerlichen und dann überlegen, ja, welche Kompromisse bin ich denn bereit zu gehen? Und ich sage jetzt mal, die IHK Südthüringen ist zum Ergebnis gekommen, dass gerade die energieintensive Industrie, die wir im Thüringer Wald haben, dort gerade noch das Rückgrat ist. Wir haben im Automotive-Bereich ganz massive Probleme, gehen viele Arbeitsplätze verloren. Und wenn ich die Glaswerke nicht künftig günstiger mit Energie versorgen kann, werden die weg sein. Wenn ich die Papierfabriken, die Keramikbetriebe nicht mit günstiger Energie versorgen kann, die werden weg sein. Und günstige Energie kriege ich in Thüringen nicht durch den Industriestrompreis, weil da hängen die Netznutzungsentgelte mit drauf, bin ich auch bei 20 Cent. Es geht also nur über eine Direktanspeisung, die muss aber im 5 Kilometer Umkreis erfolgen. Wie soll ich es denn machen im Wald? Und dann ist die Frage, habe ich die Arbeitsplätze oder nicht? Und wenn Sie sich die Demografie mal angucken, wie das Durchschnittsalter in den Orten im Thüringer Wald ist, ich brauche Arbeitsplätze, um junge Menschen da zu behalten. Also es geht um die Existenz unserer Region. Und danach müssen wir auch Antworten geben.
Interessante Antwort. Ohne Zweifel kommen wir zur aktuellen Politik zurück. Was braucht es denn, damit der Thüringer Umweltminister das Jahr, wir haben ja noch 6 Monate vor uns, positiv abschließen kann für sich selber?
Erstmal eine Zustimmung im Kabinett zum Energiegesetz. Da hoffe ich, dass ich die demnächst kriege. Wo ich mich dann auch auf die öffentliche Debatte freue, weil wir gehen ja dann in eine Verbändeanhörung, werden auch im prälegislativen Konsultationsverfahren den Landtag das erste Mal mit den Inhalten befassen Und ich hoffe, dass wir dann in einer breiten Diskussion am Ende dazu kommen, dass es von einer großen Mehrheit im Landtag getragen wird. Und das wäre so die wichtigste Zielstellung in diesem Jahr, dass wir auf den Weg kommen. Das Gesetz wird wahrscheinlich irgendwann Mitte nächsten Jahres verabschiedet werden. Ich dränge da aber auf die Zeit, weil wir zum Beispiel analog zum Windbeteiligungsgesetz auch eine Beteiligungsverpflichtung bei Freiflächenphotovoltaikanlagen einführen. Und bei großen Anlagen kann es für manche Kommune eine Einnahme von mehreren hunderttausend Euro im Jahr bedeuten, ob es das Gesetz gibt oder nicht. Ja, und deshalb habe ich es da ein bisschen eilig und dränge da voran. Ich habe noch gesetzgeberisch eine weitere Geschichte, die ich in diesem Jahr vorantreiben will. Das ist die Frage des Umgangs mit unbekanntem Waldeigentum. Wir haben diese 25% in etwa geschädigten Wald in Thüringen, hauptsächlich durch Borkenkäfer. Der Borkenkäfer ist aber nicht nur durch den Klimawandel, durch die Dürre so in den Vormarsch gekommen, sondern auch dadurch, dass wir ein sehr kleinteiliges Waldeigentum haben, wo etwa 10% des Waldes in Thüringen Menschen gehören, die gar nicht wissen, dass sie Wald haben oder die es gar nicht mehr gibt. Und diesen Wald in eine Bewirtschaftung zu bringen, auch, dass wir auf diesen Flächen dann den Waldumbau machen können, um ihn in eine neue Zukunft zu bringen, das ist für mich ein wichtiger Anspruch. Und das ist, weil das Eigentum halt sehr stark geschützt ist in Deutschland, kein einfaches Thema. Aber es ist ein Thema, wo ich zum Beispiel mit dem Waldbesitzerverband Thüringen sehr eng zusammenarbeite, die das Problem eben auch sehen, weil der Käferbaum auf dem Nachbargrundstück, wo der Nachbar vor 150 Jahren gestorben ist, der brennt ihnen halt den Wald ab, im sprichwörtlichen Sinne. Und deshalb müssen wir hier wirklich dringend dran. Wir haben aktuell das Borkenkäferproblem nicht mehr so, aber wir haben den Eichenprachtkäfer, der sich ähnlich entwickelt wie der Borkenkäfer und uns die ganzen Eichenbestände kaputt macht. Auch da ist Forstschutz natürlich ein wichtiges Thema und das wird uns nicht loslassen die nächsten Jahre.
Das ist doch schön, wenn man so viele Aufgaben hat, dass man sich nie langweilt.
Ich habe das immer mit Enthusiasmus gemacht. Ich bin ja Diplom-Fischereiingenieur von der Ausbildung. Allein was ich im Fischereibereich in Thüringen alles gerne noch ein bisschen besser geregelt hätte, das wäre schon ein abendfüllendes Programm. Man hat als Minister natürlich die Möglichkeit, gerade dadurch, dass man auch ein tolles Team hat, einiges voranzubringen, was vielleicht in der Vergangenheit nicht so Schwerpunktsetzung war. Und deshalb macht mir meine Arbeit durchaus Spaß. Ich bin, auch wenn ich 99 in den Landtag kam und also seitdem quasi hauptamtlich Politik mache, immer noch ein bisschen ungeduldig. Und ich weiß, dass eine Wahlperiode von 5 Jahren für solche Vorhaben natürlich eine verdammt kurze Zeit ist. Und man muss die Zeit nutzen, solange wie man den Gestaltungsspielraum hat. Also vor dem Hintergrund, ja, ich bin ungeduldig, aber wie gesagt, auch mit Freude bei der Arbeit und ich hoffe, andere anstecken zu können, damit es nach mir auch weitergeht.
Thilo Kummer im Gespräch mit den Thüringer Lokal-TV-Sendern. Vielen Dank für das Gespräch. Maximale Kampferfolge. Sie bleiben uns treu. Er muss es. Vielen Dank. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.